Radio 1. Lost in Space.
Ja, und zwar in den letzten 3 Stunden, also nee, es geht ja noch ein bisschen weiter musikalisch, aber jetzt bis 19 Uhr geht es wirklich um die großen Mysterien, die uns da umgeben, irgendwo rumschwirren, und das eine Mysterium, das sie alle nervös macht, mich natürlich auch, sind schwarze Löcher. Ja, das gruselig, ne? Man weiß nicht, was es ist und so. Dann heißt es immer so, ja, die können alles einsaugen, sogar das Licht, nicht wahr? Egal. Die Gravitation ist so stark, die Anziehungskraft von schwarzen Löchern, alles verschlingen sie. Einer, der sich bestens mit diesen mysteriösen Objekten auskennt, ist der Röntgenastronom Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Und wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Zunächst natürlich die Frage, wie entstehen schwarze Löcher überhaupt? Tauchen die einfach so auf?
Also die tauchen nicht einfach auf, sondern wir verstehen eigentlich sehr gut, wo sie herkommt. Es sind vom Prinzip Sternenleichen. Also wenn ein Stern am Ende seiner Lebenszeit ist, sackt er in sich zusammen, und ab einer bestimmten Masse kann daraus ein schwarzes Loch entstehen. Das heißt, da wo ein schwarzes Loch ist, war früher mal ein Stern. Es gibt auch noch viel, viel, viel größere schwarze Löcher als nur sogenannte stellare schwarze Löcher. Die haben Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen, und die gibt es im Zentrum von Galaxien. Und auch hier können wir diese finden über einen Prozess, wo wir sehen, wie Materie auf diese superschweren schwarzen Löcher fällt und diese nachweisen. Also die sind nicht einfach irgendwo im Universum oder tauchen irgendwie auf, sondern wir verstehen mittlerweile sehr gut, warum es sie gibt und wo es sie gibt.
Ja, aber den meisten Leuten fängt so langsam das Hirn zu explodieren an, nicht wahr? Weil das ja doch so Dimensionen sind. Es heißt ja immer, dass schwarze Löcher alle Materie schlucken, die ihnen zu nahe kommt, also sogar auch das Licht. Aber was bedeutet das ganz genau?
Also erstmal ist das eine falsche Vorstellung. Schwarzes Loch verschluckt erstmal gar nicht alles. Also wenn wir in unser Sonnensystem gehen und nehmen unsere Sonne, die hat eine bestimmte Masse und eine bestimmte Größe. Und bei einem schwarzen Loch würde die Masse der Sonne erhalten bleiben, aber wir hätten da auf einmal eine kleine schwarze Kugel von etwa 6 Kilometern Durchmesser, also Größe ungefähr Berlin. Aber uns würde hier nichts passieren. Die Erde würde weiter um dieses dunkle Objekt kreisen, weil es keine Reibung zwischen diesem schwarzen Loch und dem Planeten gibt. Das heißt also, diese Vorstellung immer, dass das schwarze Loch alles einsaugt, das ist eigentlich falsch. In der Astrophysik haben wir sogar das Problem, dass wir verstehen möchten, wie schafft es denn das schwarze Loch überhaupt, die Materie in sich einzusaugen, weil es gibt den Drehimpuls, und der ist erhalten. Und ein schwarzes Loch kann sich nicht gegen die Physik entgegensetzen. Und daher gibt es da sehr viele Forschungsbereiche, wo wir das erstmal verstehen. Es ist aber in der Tat so, wenn einmal Materie in der Nähe vom schwarzen Loch ist, dann wird sie eingesaugt und verschwindet im schwarzen Loch.
Okay, alles klar. Dann sind wir natürlich unterwegs und gucken uns viele Science-Fiction-Filme an, so zum Beispiel der Film Interstellar. Da gab es jetzt eine Szene, in der sich die Astronauten so einem schwarzen Loch nähern, und plötzlich verändert sich die Zeit. Also eine Minute dann wird beim schwarzen Loch sehr viel länger, ja, also verglichen mit einem Zeitraum auf der Erde. Deswegen die Frage, vergeht die Zeit jetzt wirklich langsamer, wenn man sich einem schwarzen Loch nähert?
Da berühren wir jetzt viele Dinge in der Physik. Erstmal zur Raumzeit. Die Raumzeit ist vom Prinzip ein sogenanntes vierdimensionales Gebilde. Das kann man sich natürlich als Mensch immer nicht vorstellen, aber man kann sich vorstellen wie so eine Gummihaut. Und jeder Körper, selbst der Mond, selbst die Erde, selbst wir Menschen, krümmen durch unsere Masse diese Gummihaut. Je nach Masse mehr oder weniger. Und die Sonne krümmt diese Gummihaut sehr stark, und in dieser Delle läuft dann zum Beispiel die Erde rum. Und beim schwarzen Loch ist diese Krümmung so groß, dass diese Raumzeit aufreißt. Und deswegen verschwindet alles dort drin. Und es ist in der Tat so, dass relativ betrachtet Zeiten unterschiedlich im Weltraum laufen, je nachdem, wie stark diese Krümmung im Universum ist. Aber es ist nicht so, dass wenn wir beide an ein schwarzes Loch rankommen, dass dann unsere Uhr auf einmal anfängt, langsamer zu ticken, sondern für uns ist eine Sekunde nach wie vor eine Sekunde. Nur unser Kumpel, der irgendwie 500 Lichtjahre weit entfernt ist, der sieht uns auf einmal total langsam, wie wir uns bewegen. Also die Zeiten relativ sind unterschiedlich, aber jeder für sich empfindet nach wie vor eine Sekunde als eine Sekunde.
Nee, klar, aber der Kumpel, 500 Lichtjahre, ich hab's verstanden. Ja, und dann ist ja immer das eine Ding, ne? Also so Sonne, ne, wird nicht ewig existieren, obwohl wir jetzt, wir, die jetzt auf der Erde sind, das Ende nicht mehr miterleben. Aber irgendwann ist halt der Treibstoff der Sonne auch vorbei. Wie sieht denn das bitteschön bei schwarzen Löchern aus? Sind die vielleicht sogar unsterblich? Verbrauchen die vielleicht ihre Energie nie?
Also unsterblich ist natürlich relativ und das muss man natürlich in dem Sinne erstmal genau definieren. Was ist unsterblich? Wenn es darum geht, dass das Alter des Universums, 13,8 Milliarden Jahre ist das Universum alt, wenn das unsterblich ist, dann sind schwarze Löcher auch unsterblich. Aber wenn man auf viel längeren Zeitskalen guckt, ist es in der Tat so, dass schwarze Löcher in dem Sinne auch sterben. Es gibt aufgrund der Quantenmechanik eine Strahlung, die Stephen Hawking hat es mathematisch beschrieben und entwickelt, die Hawking-Strahlung. Und aufgrund dieser Strahlung lösen sich langsam schwarze Löcher auf. Aber dieser Prozess ist extrem langsam. Und was meine ich mit extrem? Extrem heißt in diesem Beispiel wirklich, dass für ein Sonnenmassen-schwarzen Loch 10 hoch 67 Jahre vergehen müssen. Also eine 1 mit 67 Nullen. Das Universum ist etwa 1 mal 10 hoch 10 Jahre alt. Und wenn Sie ein superschweres schwarzes Loch haben, müssen Sie etwa 10 hoch 100 Jahre warten, bis sich dieses schwarze Loch aufgelöst hat.
Ja, das kann man jetzt erstmal sacken lassen, nicht wahr? Ich hoffe, Sie haben sich Ihre Notizen gemacht. Ja, das sind Zahlen, nicht wahr? Da geht man jetzt nicht jeden Tag mit um. Und wir haben natürlich mit Mirko Krumpel vom Leibniz-Institut für Astrophysik nicht nur über schwarze Löcher gesprochen, sondern auch über Atome, Materie und so. Und das werden wir gleich nochmal hören. Ja, wir haben uns gerade sehr, sehr viel erzählen lassen über schwarze Löcher, also von den ganz großen Objekten des Kosmos. Wechseln wir jetzt allerdings zu den kleinen Teilen dieser Welt, unserer Welt, den Atomen, den Elektronen, den Protonen, Neutronen. Alles, was wir anfassen, fühlen können, besteht ja, das wissen wir, aus Materie, die wiederum aus Atomen besteht. Wir haben vor der Sendung mit Mirko Krumpe geredet. Er ist Röntgenastronom vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Es gibt allerdings, weil wir jetzt von Materie kurz geredet haben, auch sogenannte Antimaterie. Und da hört es ja dann für viele Menschen auf, wenn es dann auch um dunkle Materie geht. Also fangen wir an mit dunkle Materie. Was ist das?
Also erstmal, um es ganz klar zu trennen, Antimaterie hat nichts mit dunkler Materie zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Materieteilchen bzw. Ideen. In der Astrophysik ist es eigentlich immer so, wenn wir zu irgendwas dunkel sagen, dann ist uns Wissenschaftlern da noch nicht ein Licht aufgegangen, was es wirklich ist. Und so ist es auch bei der dunklen Materie und die Zuschauer haben vielleicht auch schon mal von der dunklen Energie gehört. Und die dunkle Materie zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Wechselwirkung mit Licht hat. Man spürt sie nur durch Gravitation. Das hört sich auch erstmal relativ kryptisch an, auch für uns Astrophysiker, weil wir natürlich gerne wissen wollen würden, was ist das? Aber es ist in der Tat so, dass wenn wir Experimente am Himmel gemacht haben, immer wieder gesehen haben, da ist mehr als die Summe der Sterne, die dort leuchtet. Ein Beispiel, eine Galaxie dreht sich, sie rotiert. Und ich kann als Astrophysiker vom Prinzip das Licht der Sterne in eine Masse umrechnen. Wie viel Masse müsste aufgrund der Sterne, die ich sehe, dort sein? Plus noch die Planeten und alle Körper, die ich nicht sehe und so weiter und so fort. Und trotzdem reicht diese Masse nicht aus, um die Rotation der Galaxien, wie wir sie beobachten, zu beschreiben. Es gibt sogar fünfmal mehr Masse dort, als wir sehen. Und das ist die sogenannte dunkle Materie. Es gibt auch andere Experimente noch in der Astrophysik, zum Beispiel einen Gravitationslinseneffekt, wo ein Objekt, das zwischen einem anderen Objekt und uns steht, das Licht ablenkt. Und dort können wir messen, wie viel Masse hat dieses Objekt. Und auch hier sehen wir, dass die Masse bedeutend höher ist als das, was wir in Form von Licht sehen können und ausrechnen können, was es dort eigentlich an Masse geben müsste.
Mhm. Also das Dunkelmaterie, aber Dunkelmaterie dürfen wir nicht, haben wir gerade gelernt, nicht verwechseln mit Antimaterie. Das ist was ganz, ganz, ganz anders. Aber was ist denn jetzt Antimaterie? Ist das irgendwie das Gegenteil von Materie? Was ist das?
Antimaterie ist das exakte Spiegelbild der normalen Materie. Es hat die identische Masse, es hat nur die spiegelverkehrte Ladung. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, geht es wirklich ab. Dann verstrahlen sie sich zu Licht. Und viele von Ihnen kennen ja auch diese berühmte Formel E ist gleich mc Quadrat. Und diese Formel steuert das. Ich kann aus Photonen, aus Lichtteilchen im Gamma-Bereich, kann ich Teilchen produzieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ein Lichtteilchen fliegt durchs Universum. Und wenn da bestimmte Konditionen gegeben sind, kann sich aus diesem Lichtteilchen, das eine bestimmte Energie hat, können sich zwei Teilchen bilden. Ein normales Teilchen und ein Antimaterie-Teilchen. Und wenn die beiden wieder aufeinandertreffen, verstrahlen sie sich wieder nach E ist gleich mc Quadrat zu Energie. Und dieser Prozess kann immer hin und her gehen und die beiden müssten sich eigentlich immer wieder auslöschen.
Mhm. Und wo könnte man jetzt diese Antimaterie im Weltraum beobachten?
Die Antimaterie ist relativ schwer zu beobachten. Wir stellen sie als Menschen mittlerweile her in Teilchenbeschleunigern. Dort schaffen wir wirklich für einen sehr kleinen Zeitbereich diese Antimaterie herzustellen. Und erst vor kurzem ist es uns sogar gelungen, Antimaterie zu transportieren. Warum ist das wirklich eine Sensation? Naja, wie ich gerade beschrieben habe, sobald diese Antimaterie irgendwas von unserer Materie, sei es ein Luftteilchen oder irgendwas, berührt, verstrahlt es sich mit der normalen Materie zu Licht. Das heißt, man muss das Zeug wirklich so isolieren über längere Zeiten, dass es nirgendwo mit normaler Materie interagieren kann.
Also wenn aber Materie und Antimaterie sich neutralisieren, wenn sie gegenseitig da aufeinandertreffen, warum gibt es dann so viel mehr Materie in unseren Universen und weniger Antimaterie?
Das ist in der Tat eins der größten Rätsel in der Physik. Wenn wir Experimente machen in unserer jetzigen Zeit, wir können mittlerweile Antimaterie und Materie-Pärchen herstellen. Wir wissen, wie diese Prozesse genau ablaufen. Wir können sie mathematisch beschreiben. Es gibt andere Experimente, wo auch dieser Prozess so funktionieren muss. Sonst könnten wir physikalische Phänomene im Universum nicht erklären. Wir wissen, dass Photonen in diese Teilchenpaare zerfallen können ab einer bestimmten Energie. Und nichtsdestotrotz muss im frühen Universum irgendwas komplett anders gewesen sein. Man muss es sich so vorstellen, damals war das Universum viel dichter, die Energie der Photonen war viel höher und es sind überall Materie, Antimaterie, Teilchen entstanden, haben sich wieder getroffen und sofort wieder verstrahlt. Und das ging über tausende von Jahren so. Und dann ist aber damals irgendwas anders gewesen als heute, und wir verstehen das noch nicht, dass wenn Sie etwa 1 bis 10 Milliarden dieser Kollisionen haben, doch ein Teilchen mehr Materie übrig bleibt. Und das ist die komplette Materie, aus der wir heute bestehen. Also es hat sich damals fast auch alles wieder verstrahlt, aber es blieb dieses ganz kleine bisschen mehr übrig, und das macht unser Universum aus. Und warum? Wissen wir bis heute noch nicht.
Naja, irgendwann, vielleicht beim nächsten Radio Day, werden wir das auch erzählen können. Das sagte alles der sehr schlaue Mirko Krumpe, so ist richtig, Röntgenastronom von Leibniz-Institut für Astrophysik. Und wenn Sie jetzt mehr in die Mysterien des Universums eintauchen wollen, Herr Krumpe macht auch einen YouTube-Kanal, der heißt Urknall, Weltall und das Leben, also die kleinen Dinge im Leben, werden dort erzählt und da lüftet er Geheimnisse, von denen Sie gar nicht wussten, dass es Sie interessiert.